Du hast es wieder getan.
Dann musst du jetzt aber das eine ausschneiden oder nochmal.
Wir sind verloren.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor.
Hallo, Herr Doktor.
Wir haben unsere Friedensfolge und du hast einen tollen Menschen dazu vorgeschlagen, die wir heute kennenlernen werden. Aber wie bist du auf das Thema Friedensnobelpreis gekommen?
Ja, der Friedensnobelpreis ist ja im Grunde eine Auszeichnung, die ja Menschen zusteht, die sich ja, ich sag mal, mit besonderem Herzen, besonderem Einsatz dafür einsetzen, dass die Welt ein Stückchen besser funktioniert, wider anderen Erwartungen, sagen wir mal so. Denn jeder, der sich relativ sicher fühlen kann in seinem Land, in seiner Umgebung, in seiner Familie, ist schön, wenn die Personen sich natürlich für Frieden und Freiheit einsetzen, aber es ist umso beeindruckender, wenn die das gegen größeren Widerstand machen. Und da gibt es ja so manche Menschen, die das sehr, ich würde zumindest behaupten, unerwarteterweise gemacht haben oder gegen alle Wahrscheinlichkeit machen konnten, die wir dann dadurch ehren können, dass sie eben so einen doch recht prestigereichen Preis verliehen bekommen haben. Mit dem du ja auch sehr nah verwandt bist. Du hast jetzt keinen Friedensnobelpreis bekommen, noch nicht, will ich natürlich dazu sagen. Aber du stehst der Szene, nennen wir das doch mal, ein bisschen näher.
Ja, ich hatte das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg geleitet. 1100 Frauen und Kinder, Jesidinnen, haben wir dort rausgeholt. Und dabei war Nadja Murad. Die war ja schon, während wir dann noch im Irak waren, hat sie sich schon bei der UNO geäußert. Sie wurde dann UN-Sonderbotschafterin. Da war ich dann auch in New York. Und dann bekam sie 2018 den Friedensnobelpreis. Und damals bin ich mit Ministerpräsident Kretschmann nach Oslo eingeladen worden. Und hier ist sozusagen, hier seht ihr die Einladungskarte beziehungsweise die Urkunde. Da waren wir dann also auch dabei, als Nadja Murad, jetzt eine Baden-Württembergerin, einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Ja, das ist eben genau wie du sagst. Das war natürlich, sie hat sich das nicht ausgesucht. Das Schicksal ist auch heftig. Ihr Volk wurde angegriffen, zum Teil vernichtet. Sie hat engste Angehörige verloren.
Von welchem Volk?
Die Jesiden. Also es ist eine kurdischsprachige religiöse Gruppe im Kurdistan, Irak, Syrien, früher auch Türkei. In Türkei sind sie fast völlig erloschen, aber in Syrien und im Irak gibt es sie noch. Da ist auch Lalisch ihr Hauptheiligtum. Und die Nadja hatte eben schwerste Verluste. Jetzt, vielleicht kannst du es reinstellen, im Time Magazine ist jetzt ein Bericht, wie sie bei der Bestattung ihrer Brüder war. Die sind jetzt identifiziert worden und da ist sie runtergegangen. Also ich schätze sie sehr. Sie ist unglaublich mutig und tapfer hat die Welt informiert, macht das auch jetzt noch, war jetzt gerade beim Papst. Das ist nicht leicht, also so eine Arbeit zu machen. Und deswegen hat mich das auch gefreut, dass du das Thema aufgemacht hast. Und du hast ja die erste afrikanische Friedensnobelpreisträgerin auch im Blick gehabt. Und es ist genau wie du sagst, wir müssen quasi die Stimmen deutlich machen, die bisher ungehört geblieben sind. Und dafür macht dann der Friedensnobelpreis auch völlig Sinn.
Ja, ich kann da ein Stück weit ja mitfühlen auf jeden Fall, auch wenn ich Gott sei Dank nie in diese Situation gekommen bin. Viele werden es ja wissen, ich bin ja selbst Halbkurde und väterlicherseits sind wir ja auch alevitisch, ist jetzt nicht direkt mit den Jesiden verwandt per se, aber es sind natürlich, wie soll man sagen, so eine Art Glaubens- oder Leidensbrüder und Schwestern.
Ja, und die religiösen Entsprechungen sind riesig. Also ja. Es ist, wenn man tatsächlich guckt, dann steht das Alevitentum und das Jesidentum stehen sich, also wissenschaftlich, religionsvergleichend sehr, sehr nahe.
Absolut.
Das wissen die Jesiden übrigens auch.
Ja, man identifiziert sich ja häufig mit denen, mit denen man so ziemlich auf einer Schiene steht. Deswegen kann ich das schon gut nachempfinden. Und ich bin super froh, dass auch sie letzten Endes vom Komitee dann dafür anerkannt und in dem Sinne auch ausgezeichnet wurde. Ich meine, es gibt natürlich noch viele weitere Menschen und auch solche, die es noch nicht bekommen haben. Ein besonders großer Liebhaber des Friedens ist ja Präsident Donald Trump. Ist jetzt ein bisschen Sarkasmus für die, die es nicht ganz verstehen. der ja auch ein wenig, ich möchte mal sagen, für seine Friedensbemühungen anerkannt werden möchte. Soweit wir erfahren haben, ist er auch nicht besonders glücklich mit der Nadia Murad, im Sinne, nennen wir es mal, von Eifersucht vielleicht sogar. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen.
Ja, also er will ja tatsächlich, Donald Trump will unbedingt den Friedensnobelpreis. Er hat jetzt ja in Großbritannien hat er sich ja den schönen Versprecher erlaubt, dass er gesagt hat, er habe ja Frieden gestiftet zwischen Aserbaidschan und Albania. Gemeint waren Aserbaidschan und Armenier, also Armenien. Aber nun ja, er will unbedingt den Friedensnobelpreis. Und er hat tatsächlich damals ja die Nadia Murad auch im Weißen Haus empfangen und sie dann aber mehr oder weniger so angebefft, warum sie denn einen Friedensnobelpreis habe. Eine junge Frau, die übrigens Nadias Initiative gegründet hat. Also wer sich das mal anschauen will, sie ist super aktiv und auch das Preisgeld und so weiter. Sie gibt es in humanitäre Arbeit und sie guckt, dass Spenden zusammenkommen. Sie hilft wirklich, was sie kann. Und dann kommt dieser Multimillionär auf Kosten anderer Menschen und beneidet sie. Aber okay, es ist nun mal so. Und es gibt jetzt ja auch die Diskussion, ob er den Friedensnobelpreis verdient. Ich bin der Auffassung nicht. Ich habe allerdings durchaus Hoffnung, dass das in Gaza klappen konnte.
Das wäre nämlich so ziemlich der nächste Punkt, denn das kann man vielleicht schon mal durchaus anrechnen oder zumindest mal erwähnen in dem Kontext. Er ist ja aus welchen Gründen auch immer überraschend bemüht, da unten klar Schiff zu machen, vielleicht mit fragwürdigen Methoden, aber zumindest ist es ein Thema, was auf dem Tisch liegt. Vielleicht erst mal ein bisschen ausgeholter. Wie betrachtest du die Situation um die, nennen wir es mal allgemein, Bemühungen um den Frieden in der Ecke, gerade jetzt in dieser Zeit?
Ja, also wenn ihr wollt, also kurz Konzentration, weil es, glaube ich, wirklich wichtig ist, etwas zu verstehen. Fossilismus, du kennst es ja, Rentierstaatstheorie, Ressourcenfluch, wir haben ja drüber diskutiert in dem Podcast. Aber ganz viele Leute glauben einfach, Donald Trump sei für Israel und damit wäre alles erklärt. Und so einfach ist es nicht, absolut nicht. Es ist so, dass Donald Trump sich schon im Wahlkampf hat unterstützen lassen, übrigens auch schon im ersten Wahlkampf aus Saudi-Arabien. Fossile Geldquellen waren ihm immer ganz wichtig. Es war zum Beispiel auch so, dass es nie Maßnahmen gegen Saudi-Arabien gegeben hat. Ja. Also er hat ja da Einreiseverbote ausgesprochen gegen arme muslimische Länder wie Jemen oder so, aber nie gegen Saudi-Arabien, hat auch ganz offen gesagt, die haben Geld, ja.
Wobei die Attentäter Saudis waren großteils.
Genau, das ist ja das Verrückte. Also genau, Leute, wenn ihr euch das mal bewusst macht, am 11. September 2001 machen vor allem Saudi-Arabier den Terroranschlag in New York mit Tausenden von Toten. Und Al-Qaida war ganz maßgeblich aus den Golfstaaten finanziert. Und trotzdem gab es Krieg dann im Irak und in Afghanistan. Niemand hat irgendeinen Golfstaat angegriffen. So, und dann sind wir beim Jetzt. Warum ist Donald Trump sozusagen so investiert? Und warum habe ich durchaus eine gewisse Hoffnung, dass das zum Frieden führen kann? Direkt nach seiner Wiederwahl ist Donald Trump eben nicht nach Israel geflogen, sondern er flog nach Saudi-Arabien, wo er den syrischen Präsidenten, den neuen, anerkannt hat, und nach Katar, wo er sich hat ein Flugzeug schenken lassen. Wenn, vielleicht hast du es mitbekommen, ja.
Plus der neue Präsident ist ja eigentlich auf der Most Wanted-Liste. Ne?
Genau, es war eigentlich ein Terrorist sozusagen, auf der aber halt Sunnit Al-Shar. Und dann hat man halt gesagt, na komm, die Saudis wollten das. Und dann hat Trump ihn anerkannt. Und es gab ja danach noch Massaker an Alawiten, an Drusen in Syrien. Also es ist ja hoch umstritten. Ich war jetzt bei Hava Help in Berlin und habe dort eine Rede gehalten, wo ich da also auch nochmal drauf aufmerksam gemacht habe, ja, der alte Diktator Assad hat sich halt am Ölstaat Iran angelehnt und der neue tut es jetzt halt an Saudi-Arabien. Naja, und dann ist er nach Katar weiter und in Katar haben die Amerikaner auch ihre riesen Militärbasis, ja, es ist gleichzeitig Hauptquartier von Hamas und Taliban und US-Stützpunkt, da sieht man schon, wie da die Interessen zusammenkommen, wenn es ums Öl geht. Und am 9. September 2025 griff Netanyahu Doha an, die Hauptstadt von Katar. Er hat einen Militärschlag gemacht, wollte die Hamas-Führung treffen. Das hat nicht so geklappt, aber unter anderem wurde ein katarischer Beamter getötet. Und das müssen sich alle klar machen. Das hat es nie gegeben. Auch nach dem 11. September 2001. Niemand ging gegen die Ölstaaten vor. Mhm. Es ist sozusagen jetzt ein komplett neues Spiel. Und für Donald Trump war das hochpeinlich, weil die haben ihm massiv Geld gegeben. Er hat dort die Militärbasis und so weiter. Und jetzt kann er sie nicht schützen. Also die Golfstaaten waren sowas von sauer. Saudi-Arabien hat gleich mal einen Pakt geschlossen mit Pakistan, der schon lange verhandelt worden ist. ist, aber haben einfach die Zahlung erhöht. Sie schlüpfen unter den pakistanischen Atomschirm. Also Pakistan stellt Atomwaffen zur Verfügung, möglicherweise auch Atomtechnologie. Das ist krass, bekommt dafür aber richtig viel Ölgeld. Und Trump stand jetzt buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Er muss sozusagen jetzt auch seine Verbündeten im Golf wieder zufriedenstellen. Und das ergibt einen Druck auch auf Netanyahu. Deswegen, ich finde, das sind keine Motive, für die jemand einen Nobelpreis verdient. Ja, echt nicht. Das ist fossile Korruption und so. Aber alle, die sich darüber aufregen, möchte ich mal bitten, wenn ihr noch einen Verbrennermotor fährt, dann seid mal bitte nur halb so laut, weil dann sind wir Teil des Problems. Wir haben das nämlich bezahlt. Auch wir Deutschen bezahlen es immer noch. Putin, Katar, Iran, wir beziehen immer noch Öl und Gas aus diesen Ländern, direkt und indirekt. Naja, und deswegen ist das sozusagen jetzt wirklich eine gewisse Chance, dass sich der ganze Nahe und Mittlere Osten neu ordnet. Also auch Netanyahu ist damit einen Schritt zu weit gegangen. Er hat damals Katar erlaubt, die Hamas zu finanzieren. Gas, Geld, Geldkoffer sind über Tel Aviv in den Gazastreifen gelangt. Er hat gedacht, er kann die Hamas damit ruhig kaufen. Das ging ja gewaltig daneben, da hat er sich gewaltig verkalkuliert. Zwei seiner Mitarbeiter sind verhaftet worden, weil sie Geld genommen haben von Katar, Geld genommen haben sollen, die Verfahren laufen noch. Das heißt, momentan ist der Druck riesengroß und es könnte durchaus sein, es wird Widerstände geben von den Extremen, klar, aber es könnte durchaus sein, dass es jetzt zu einer Art von Friedensschluss kommt.
Stimmen werden ja laut, aller Echebet-Stimmen, die halt sagen, hier, seht ihr, haben wir doch gesagt, von Trump-Supportern, werden sagen, guckt mal, was alle anderen, meinetwegen sogar US-Präsident gemacht haben, Trump schafft Frieden im Nahen Osten, ja, total selbstlos, ja, das, was andere vorher nicht geschafft haben, schafft er mit einem Federstreich, sozusagen. Ist das darin vielleicht auch ein bisschen die Antwort an solches Denken, gekoppelt möglicherweise?
Ja, wir müssen fair sein. Er hat schon in seiner ersten Amtsperiode die Abraham Accords, also die Abraham-Verträge auf den Weg gebracht und das war auch schon so. Also letztlich bringt er die Öloberschichten, ja, die quasi geben ihm Geld und er vertritt ihre Interessen mit. Und die hatten in der Vergangenheit, haben sie halt gesagt, hier macht was ihr wollt, Al-Qaida und so weiter, macht eure Anschläge und jetzt, wo auch gerade die Ölpreise sinken und wo sie Interesse haben müssen an Investitionen und wo sie europäische Sportclubs kaufen und auch die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geholt haben, auch übrigens durch Geld an deutsche Funktionäre, da ändert sich quasi die Interessen der arabischen Ölscheichs sozusagen eben auch und die bedient er. Also ja, das kann eine befriedende Wirkung haben und das sollten wir auch wenn man so wie ich kein Fan von Donald Trump ist, muss man das sehen. Auf der anderen Seite finde ich aber, wir müssen da jetzt auch nicht umkippen und sagen, haben wir den Friedenskönig, sondern er hat sich ja eben nicht für Nachhaltigkeit eingesetzt. Er setzt sich schlicht und ergreifend für fossile Korruption ein. Und da sind wir jetzt natürlich auch wirklich beim Unterschied. Die Wangari Maathai, ich habe mich jetzt ein bisschen reingehört, Mama Miti, die Mutter der Bäume auf Suaheli, das war ja wirklich eine Person, die sich wirklich um die Menschen gekümmert hat und nicht ums Reichwerden. Erzähl, du kennst dich da besser aus. Sie hat, so habe ich gelesen, sie war ja Professorin, auch zur Nachhaltigkeit gearbeitet.
Tatsächlich. Ich zücke mal mein Notizblöckchen, meinen digitalen, weil über die Frau tatsächlich so viel Erzählenswertes da ist, wobei ich immer noch einen Großteil kürzen werde zum Zwecke dieser Aufzeichnungen. Also vollkommen richtig, Wangari Maathai, geboren 1940, ist leider 2011 an Gebärmutterkrebs verstorben, ist damit so 71 Jahre alt geworden, wenn ich es ganz verrechne, ja, kommt hin. Hat ein sehr interessantes Leben geführt, also geboren, aufgewachsen in Kenia. Und wir wissen ja auch, Afrika, klar, der Kontinent, den gibt es natürlich, aber es gibt nicht die Afrikaner. Es gibt auch nicht mal die Afrikaner, die man ihren Ländern zuordnet, weil selbst dort die einzelnen Stammesgruppen, wie man sagen würde, natürlich auch über Ländergrenzen hinweggeht. Aber sie gehörte eben zu den sogenannten Kikuyu-Volk. Ja, könnte man wahrscheinlich so formulieren. Und sie ist ja aufgewachsen in einer Zeit, in der ohnehin es noch nicht so weit her war mit Frauenrechten und, muss man auch so sagen, erst recht nicht in Zentral- und Ostafrika. Wir hatten das zweifelhafte Glück, dass in der Zeit natürlich auch so der Kalte Krieg gut am Anlaufen war. Man sagen kann, was hat jetzt das damit zu tun? Die Amerikaner waren natürlich sehr darum bemüht, dafür zu sorgen, dass arme Länder möglichst nicht in Richtung Kommunismus driften. Also haben sie ja weltweit Marshallplan und so zum Beispiel auch, ne, viel investiert in andere Länder. Und Teil dieses Programms war das sogenannte Kennedy Airlift Program zum Beispiel, wodurch eben, ich sag mal, bedürftige Menschen in die USA geholt wurden, um denen nochmal eine Bildung zu ermöglichen. Und sie hatte in dem Sinne das Glück, an diesem Programm teilnehmen zu können, was ohnehin schon super ungewöhnlich ist für eine Frau jener Zeit. Und sie hat dann Biologie studiert in Kansas, war das in den USA, hat auch ihren Master gemacht und wurde später, ich glaube 71, in Nairobi in Kenia wieder promoviert. Und zwar in Veterinäranatomie, also sowas wie eine Tierärztin quasi. Und kaum 5 Jahre später war sie auch schon Dekanin der entsprechenden Abteilung für Veterinäranatomie. Super interessante Sache. Sie hatte zwischenzeitlich auch geheiratet. Und ich lächle so ein bisschen, weil 10 Jahre später ist die Ehe auseinandergegangen. Das ist jetzt weniger zu belächeln. Aber der Grund, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Also getrennt hat sich ihr Ehemann von ihr, was sie laut Autobiografie doch sehr getroffen hat. Aber ich suche gerade den Grund heraus. Weil den fand ich besonders erwähnenswert. Er sagte, also Mwangi Maathai, von dem sie ihren Namen dann hat, Wangari sei zu gebildet, zu stark, zu erfolgreich, zu eigensinnig und zu schwer zu kontrollieren. Und außerdem gibt er ihr die Schuld dafür, dass er hohen Blutdruck hat. Also zumindest der erste Teil klang eigentlich eher wie eine Liebesnachricht soweit, aber kann offensichtlich auch Grund für
Man sieht wieder, schwache Männer vertragen keine starken Frauen.
Ja. Eben, ja.
Und sie hatten ja 3 Kinder, wenn ich das richtig weiß. Und leider vor Gericht ist sie ja dann beschuldigt worden, sie sei fremdgegangen. Weil man musste das ja sozusagen damals nachweisen für eine Scheidung. Also echt unschön. Patriarchat. Sie war wohl eine sehr starke Frau und er war zu schwach.
Muss man wahrscheinlich so sagen. Ja. So funktionierte es dann wohl oder eben dann nicht. Das wurde auch so ein bisschen öffentlich ausgetragen in dem Ganzen, aber dafür war sie dann letztlich dann doch etwas weniger bekannt gewesen. Dafür sind natürlich mehr für ihr Wirken letzten Endes.
Und ich habe gehört, dass sie hatte ihn ja auch unterstützt in der politischen Karriere, Parlament.
Er war selber kenianischer Abgeordneter.
Genau. Aber dann ist sie an ihm vorbeigezogen. Ja,
so ziemlich. Ja, genau. Man könnte praktisch sagen, vorbeigerannt eigentlich dann auch an ihm. Sie hat es ja auch später.
Eines dieser Schicksale, die Geschichte wird sich nur an ihn erinnern, weil sie.
genau. Dadurch, dass sie ihn überholt hat.
Genau. Ja,
genau.
Das ist so ein sie hat den Namen berühmt gemacht eigentlich.
Stimmt, seinen Namen.
Genau.
Aber das halt auch nur, wenn man den Namen des Mannes typischerweise ja mit annimmt.
Ne? Ja, genau.
Sie hat aber, und dafür war sie ein bisschen eher bekannt, natürlich auch als Politikerin, also zumal sie war ja auch die allererste wirklich afrikanische Afrikanerin, die einen Doktortitel überhaupt gemacht hat, in ganz Ost- und Westafrika, wenn ich mich richtig erinnere. Und damit auch die erste Dekanin überhaupt. Und sie hat es dann ja später auch ins Ministerium geschafft. Ich glaube, das war
stellvertretende Umweltministerin.
Genau, ne, so in der Kurzfassung irgendwas mit Ressourcen natürlich noch. Aber noch spannender war ja, dass sie diese mittlerweile ja auch immer noch existierende Green Belt Movement mit gegründet hat. Und das ist deswegen so spannend, weil sie
musst du kurz erklären, was Green Belt Movement ist.
Genau. Ja. Weil sie ja damit geschafft hat, einerseits so Umweltaspekte, du würdest natürlich Mitwelt sagen, kombiniert hat natürlich auch mit Initiativen, die Frauen helfen sollten, aus einerseits der Armut zu kommen, aber auch aus der Bildungslosigkeit, nennen wir das mal. Und die Idee, wie ich glaube, ich letztes Mal gesagt hatte, war eigentlich relativ einfach. Geht in den Wald, sammelt Samen und pflanzt sie hier und da aus. Und da hat, ich meine, so grobe Schätzungen belaufen sich auf, lass es 30, 40 Millionen Bäume sein, die auf diese Initiative quasi hin gepflanzt wurden. Das wurde ja noch ausgeweitet später, ja, nach Uganda, was hat man noch gehabt, Äthiopien natürlich auch, Malawi. Und die Frauen haben eine Menge Bildung auch noch dazu gekriegt. Natürlich ein bisschen Biologie, schadet schon mal nicht, wenn man von der Professorin lernen kann. Aber auch Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften in dem Zuge, ja, oder Forstwirtschaft, von dem ja das Thema Nachhaltigkeit überhaupt erst herrührt.
Ja, das finde ich auch so schön. Deswegen hatte ich vorher erwähnt, in Suaheli Mama Miti, also Mutter der Bäume, Also sie hat quasi Geld gesammelt und hat es geschafft, Frauen, vor allem Frauen dafür zu gewinnen, Bäume zu pflanzen. Die erwarben dadurch Bildung, erwarben Selbstwirksamkeit und konnten auch selber sehen, wie sich sozusagen die Lebensumstände verbessert haben. Da würde ich wirklich sagen, Mitwelt. Also sozusagen, ja, wenn du dann halt siehst, dass das, was gerodet war und da, wo man nur die Ressourcen entnommen hatte, wie da was Neues blüht und wächst, da haben natürlich ganze Gemeinschaften von profitiert.
Ja, natürlich wollte sie damit auch ein kleines bisschen zumindest die Abhängigkeit vom Mann auch lösen. Es war ja ohnehin immer ein ungeschriebenes Gesetz. Es war lange Zeit sogar geschriebenes Gesetz, dass ja eine Frau effektiv dann ihr Mann gehört. Ja, das nur halt nicht dem Namen nach, aber am Ende des Tages gehörte die Frau irgendwo immer dem Mann, weil die wirtschaftliche Kraft, die Versorgungskraft und was auch immer lag halt bei dem Kerl in der Regel. Und damit wollte sie, hat sie sicherlich niemals gelöst vollständig, aber sie hat zumindest ein doch sehr solides Pflaster oder sogar eine Bandage um dieses Problem legen können. Und das halt zu einer Zeit, das muss man auch nochmal erwähnen, gerade so in den 70ern, aber auch 80ern in Zentral- und Westafrika, wo auch der Faktor Korruption vielleicht nochmal ein bisschen größer war sogar noch als heute, relativ repressive Regime. Und sie wurde ja nachweislich misshandelt, also regelmäßig geschlagen. Sie war auch ein paar Mal inhaftiert gewesen. Und sie macht trotzdem, wie wir Berliner sagen, das Maul auf einfach und kämpft weiter für das, was sie glaubt. Sie hat es ja dann immer noch sogar ins Parlament geschafft später und unter einem etwas progressiveren Präsidenten dann, hat sich aber auch gleich wieder viele, viele Feinde dort gemacht, weil sie anfing mit ja Regierungstransparenz und Antikorruption und Kampf gegen Landraub. Das war ja auch so ein Ding, ja, kann man auch relativ leicht Geld mitmachen. Also sie war entweder wahnsinnig irgendwo oder besonders mutig oder eine Kombination aus beidem. Ja, ich meine, sie hat natürlich ein, zwei Bücher auch geschrieben. Sie ist, wie gesagt, vor ja mittlerweile jetzt dann 14 Jahren dann leider verstorben. Aber ihre Tochter sollte man vielleicht auch erwähnen, die Wanjira Maathai. Sie hat dann ihr Erbe sozusagen übernommen. Also auch dieses Green Belt Movement lebt heute auch dank ihr natürlich weiter. Vor allem aber natürlich auch durch den Namen ihrer Mutter, den sie natürlich auch noch mit Stolz weiterträgt. Und ja, Wangari Maathai ist einfach auch heute noch so ziemlich das Gesicht, kann man sagen, eigentlich der kenianischen mindestens mal, nennen wir mal Frauenbewegung auch ja. Am Ende. Ja. Und wir wissen wahnsinnig wenig über sie in Europa.
Genau, ich finde sie wahnsinnig mutig, sozusagen, ja, ich denke, sie hat recht. Wenn wir jetzt die Themen mal zusammenbinden, dann ist es ja eben tatsächlich so, wir haben durch Öl und Gas Diktaturen finanziert, die Aufheizung des Klimas, einen schnellen Wohlstand, der aber nicht nachhaltig ist. Und dann stellt sich eine afrikanische Frau hin und kämpft gleichzeitig gegen das Patriarchat, gegen Korruption, gegen Fossilismus und sagt, hey Leute, wir müssen die Pflanzen und Tiere ernst nehmen und da liegt eine Zukunft im Miteinander. Ich finde, das ist mutig, nicht nur gegenüber Afrika, das ist mutig auch nicht nur gegenüber Kenia, als was ja selber schon ein riesiges Land ist, sondern ich würde wirklich sagen, das ist mutig für die Welt. Sie ist ja auch zeitweise in Deutschland gewesen, sie hatte hier ja auch Gastaufenthalte, auch als Wissenschaftlerin. Kannst du sagen, sieht man sie als Aktivistin oder hat sie auch als Wissenschaftlerin Spuren hinterlassen?
In Deutschland, wie gesagt, relativ wenig. Also man sieht sie hier eher so mit diesem, also die paar, die über sie Bescheid wissen, eher so mit dieser Greta Thunberg-Brille, wenn auch ein bisschen andere Generation. Aber als Wissenschaftlerin
und hat nicht sie... nicht antisemitisch.
Sollte man vielleicht auch noch mit erwähnen, wenn man schon dabei ist. Aber so, also als Wissenschaftlerin, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum man hier sie nicht so sehr kennt, wird sie hier nicht so sehr diskutiert. Mhm. Ich stelle sie auch gerne im Rahmen meiner Vorlesung zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement, das ist ja mein Hauptforschungsgebiet eigentlich, auch gerne mal vor. Aber selbst da kaum im Zuge der Forschung, wobei ich dann auch wahrscheinlich leider sagen muss, etwas, was wir demnächst auf jeden Fall ändern sollten.
Aber das ist dann wie Antoinette Brown Blackwell, die wir ja auch schon mal hatten. Wir haben einfach in der Geschichte ganz viele sehr taffe, starke Frauen, die aber nicht so ernst genommen werden, nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdienen. Ja, also Leute hier, Nadja Murad, Antoinette Brown Blackwell, jetzt sie, dass wir da, also Wangari Maathai, du hast Maathai mit TH oder
Genau, also ich mache eine Mischung draus, Wangari Maathai, sage ich dann immer zu. Damit bin ich bisher immer ganz gut durchgekommen bei den Studis, wobei ich davon ausgehe, dass auch dort die wenigsten wahrscheinlich sich schon vorher kannten, aber sei es drum.
Aber dann nehmen wir doch jetzt nochmal das Thema Nachhaltigkeit, weil das ist ja auch dein Schwerpunktthema. Du hast es schon gesagt, der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Würdest du den vielleicht nochmal kurz erklären? Dann wird den Leuten, glaube ich, auch klar, warum wir Sie auch als baumpflanzende Aktivistin so toll finden.
Ja, also der Begriff kommt ja tatsächlich eigentlich aus der Forstwirtschaft. Deswegen passt es auch so wunderschön rein. Und man kann die Begründung auch eigentlich im Wortstamm selbst finden. So, etwas soll ja nachhalten. Etwas soll dauerhaft machbar sein. Das ist wirklich die ganz billige Grundidee des Ganzen. Und in der Forstwirtschaft ist in dem Sinne deutsche Erfindung sogar, hat man im Grunde ja überlegt, okay, wie kann ich im Grunde die Ressourcen des Waldes in dem Fall nutzen? Und zwar so, dass ich als Mensch was davon habe, aber auch gleichzeitig Menschen, die nach mir kommen, noch etwas davon haben. Ganz einfaches Beispiel ist, ich kann mir natürlich das gesamte Holz einfach schnappen. Dann bin ich jetzt vielleicht glücklich und reich, zumindest solange das Holz halt da ist. Aber spätestens die, die nach mir kommen, haben halt Pech gehabt. Ja, das wäre dann nicht nachhaltend, eben in dem Sinne nachhaltig, sondern ich muss einen Weg finden, nur so viel zu nehmen, wie die Natur braucht, um zu regenerieren. Wir könnten natürlich ein bisschen tiefer einsteigen und die drei Formen der Nachhaltigkeit besprechen, aber ich glaube, so akademisch brauchen wir an der Stelle nicht werden. Wir verstehen, glaube ich, das meiste darunter, wenn wir wissen, okay, eine Ressource muss die Gelegenheit haben, sich erholen zu können, was ja im Grunde, da können wir dann auch hier wieder dieses kleine I verlinken dann oben, wir ja auch im Rahmen von unserer Diskussion um Elinor Ostrom mit der Tragik der Allmende ja zum Beispiel.
Genau, Elinor Ostrom, du hast recht, wir haben ja auch eine Ökonomin schon genannt, die übrigens auch die erste Wirtschaftsnobelpreisträgerin war, hatten wir auch schon im Podcast. Ich glaube, das ist eine Linie, die wir immer mal wieder verfolgen sollten, dass wir immer mal wieder solche starken Frauen da auch hervorheben. Es gibt einen Podcast von starke Frauen, Wangari Maathai. Die haben damals auch eine Folge zu Antoinette Brown Blackwell gemacht. Ich hatte ja über sie so eine Biografie veröffentlicht. Und das hat mir sehr gut gefallen und seitdem folge ich diesem Podcast. Aber ich habe mir jetzt mal vor allem hier, weil hier auch ihr ein Bild von ihr haben, wie sie den Nobelpreis Empfang nimmt. Und das könnt ihr sehen, also ich halte es mal hier hoch. Mal gucken, der Inan kann ja immer solche tollen Sachen, aber man sieht, also es ist sozusagen wie die Nadja Murad auch, es ist quasi die gleiche Art und das ist irgendwie auch ein schönes Zeichen, zumal ja auch der Nobelpreis wesentlich auch auf die Anregung einer Frau zurückgeht. Ja. Das werden wir vielleicht auch mal behandeln.
Kann man sagen, dass Menschen wie Wangari Maathai durchaus auf einer Ebene mit so Donald Trumps stehen, wenn es um Frieden geht, oder?
Ja, ich würde sagen, die meinen es halt ernst. Ja. Ich glaube, Donald Trump halte ich für fossil und zumindest teilweise für korrupt. Und er hätte ihn gerne zur Auszeichnung für sein Ego.
Ja, Prestige getrieben.
Genau, aber bei ihr und bei Nadja Murad
Elinor Ostrom.
Genau, Elinor Ostrom, da nehme ich eben ein genuines humanitäres oder im Fall von Elinor Ostrom auch wissenschaftliches, bei ihr sogar, bei Wangari Maathai beides sogar war. Also das, und das nehme ich bei Trump nicht wahr. Deswegen, also klar, er macht Druck auf Norwegen, aber ich hoffe, es wäre eine Schande, wenn man sozusagen aus Gefälligkeit einen Preis vergibt. Andererseits, wenn es dem Frieden dient, bin ich auch immer jemand, der sagt, Hauptsache, es werden nicht noch mehr Menschen und Leben vernichtet. Aber wir wollen bei ihr bleiben. Das heißt also, wir können Nachhaltigkeit so definieren, und das hat sich vor allem im Bereich der Forstwirtschaft entwickelt, man soll nicht mehr entnehmen als nachwächst. Also eine nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet, ich beute Ressourcen nur in dem Maße aus, wie sie auch nachwachsen können, und hinterlasse nicht zerstörte Erde.
Das wäre die einfachste und wahrscheinlich aber auch in dem Zuge ausreichendste Definition davon. Wenn wir wirklich in die Nachhaltigkeitswissenschaft an sich reinsteigen, wird's fast schon etwas philosophisch, weil es gibt auch Konzepte, wonach solange etwas auch nachhaltig ist, wie ich es zum Beispiel durch sogenanntes anthropogenes Kapital ersetzen kann. Heißt, klingt wieder unnötig kompliziert, heißt, stell dir meinetwegen vor, wir leben auf einer Raumstation. Da gibt's ja keine Natur in dem Sinne, zumindest keine, die wir nutzen können. Und da wäre die Idee zu sagen, wir schaffen eben durch Menschen geschaffene künstliche Natur her, nicht mal Bäume oder sowas, können auch Systeme sein, die Sauerstoff produzieren oder die Nahrung produzieren oder sowas, und sorgen dafür, dass das für sich selbst geschlossen quasi funktioniert.
Das ist ja bei Marsian, also der Marsianer ist ja das genau die Filmhandlung.
Ja, stimmt, genau, ja, läuft der Großteil.
Genau, drauf. Dass er da quasi versucht, diese Station nachhaltig aufzubauen, dass er lange überleben kann, genau, bis sie gerettet werden kann.
Wobei er hat da, glaube ich, auch Kartoffeln gepflanzt, wenn
wir nicht. Genau, erinnere. Also keine Bäume.
Genau, weil das wäre auch schon wieder Natur. Aber die Idee ist dann theoretisch eine andere, aber trotzdem, ja, für unsere Belange ist natürlich vollkommen richtig, wie du das sagst. Es geht am Ende darum, das ist dann übrigens das Konzept der sogenannten starken Nachhaltigkeit, dass ich wirklich eigentlich nur von den Zinsen der Umwelt oder Mitwelt lebe, dass ich also gucke, wenn der Baum halt Früchte abschmeißt, dann futter ich die. Wenn ich weiß, dass ein Baumbestand sich regeneriert in XY-Zeit, dann reiße ich den Baum an der Stelle auch nur so weit ein, wie sichergestellt ist, dass Menschen sowohl in meiner Generation als auch nach meiner Generation ohne Nachteile leben können. Wir sprechen ja von der intra- und intergenerationalen Gerechtigkeit. Dann haben wir eben vollständig das, was wir in den Nachhaltigkeitswissenschaften wirklich als nachhaltig definieren, erreicht.
Wie ist das jetzt? Wir haben jetzt beispielsweise in Sachsen-Anhalt haben wir große Lithiumfunde. Ja, es wird also in der Altmark bis zu 500 Millionen Elektrobatterien für Autos sind jetzt plötzlich auch in der Reichweite von Deutschland. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wäre eine nachhaltige Bewirtschaftung auch von Lithium, dass man es nicht einfach nur rausreißt, sondern dass man zum Beispiel auch Recycling-Konzepte entwickelt und eben nicht sozusagen einfach das, was halt da ist, verbraucht und dann ist nichts mehr da.
Das könnte es sein, denn da gibt es ja auch verschiedene Modi. Also es gibt ja geschlossene Stoffkreisläufe, was jetzt bei Lithium. Übrigens, Nerd-Hinweis an der Stelle, habe ich mir auch neulich erklären lassen müssen. Das heißt gar nicht Lithium, sondern man muss das wohl Lithium sagen, aber ich werde trotzdem Lithium sagen. das nur nebenbei. Nein, also wir sehen das ja auch im berühmten Salzdreieck, zum Beispiel in Südamerika, dass der Abbau von solchen Ressourcen wahnsinnig schädlich ist für den Boden, kurz gesagt. Und nicht nur für den Boden, sondern auch für, kann man ja auch sagen, die Völker drumherum, die ja auch direkt und indirekt darunter leiden. So schlimm ist es natürlich in Deutschland nicht. Es ist ohnehin beachtenswert, dass wir hier unsere Lithiumvorkommen haben. Aber die Idee wäre zum Beispiel zu überlegen, okay, welche Strategie kann ich denn komplett oder überhaupt so anwenden, dass ich mein Nachhaltigkeitsziel, also inter- und intragenerationale Gerechtigkeit, erreichen kann. Eine Möglichkeit wären geschlossene Stoffkreisläufe zum Beispiel. Dass ich dann sage, okay, ich nehme das Zeug aus der Erde und innerhalb von x Jahren meinetwegen ist wieder alles gut dort, aber das Lithium, was da ist, das bleibt halt ständig irgendwie im Kreislauf. Wir würden salopp recyceln sagen, ist auch nicht ganz richtig, aber so von der Idee her. Oder wir nehmen uns vor, dass wir halt eine sogenannte Suffizienzstrategie fahren, dass wir sagen, wir verzichten auf so viel wie möglich, dass wir gar nicht all das Zeug brauchen, was da drin steckt. Ja?
Also das ist schon, ich finde es, umso länger ich drüber nachdenke, wirklich faszinierend, dass wir da auch immer wieder so eine Entwicklung haben, dass sich nicht nur, aber vor allem auch Frauen stark machen. Wir hatten jetzt Eleanor Ostrom, wir hatten Antoinette Brown-Blackwell, da ging es um Evolutionstheorie, aber die auch sozusagen für ein kooperatives Verständnis der Geschlechter und von Evolution plädiert hat.
Soziale Gerechtigkeit gehört ja auch zum Nachhaltigkeitskonzept.
Ja, genau. Wir haben jetzt sie, die Frau Mathai und auf EU-Ebene Ursula von der Leyen, den Green Deal. Ich fand es interessant, sie hat am 22. September in New York eine sehr starke Rede gehalten für die Energiewende, für solare Energien. Fast niemand hat das wahrgenommen, weil alle auf den Trump geguckt haben, wie er am 23. September nicht die Rolltreppe hochgekommen ist und die UNO gesprengt hat.
Also ich geht weiß mir übrigens nicht, auch so, vielleicht kannst ja, du da auch ein paar Sätze zu sagen.
Bei der UNO, bei uns hat die Rolltreppe getan, aber es war ja wohl ein Fotograf von ihm, der den Dings ausgelöst hat, aber er vermutet da gleich einen Anschlag. Was mich halt nur fasziniert ist, dass wir also offensichtlich eine große Zahl von starken Frauen haben, die immer wieder das Wort für eine nachhaltige, ich sag mal für eine soziale und ökologische Marktwirtschaft, also die sich ihrer sozialen und ökologischen Voraussetzungen ist, bewusst ist, aber dass sie immer wieder überhört werden. Ich finde es super, wir werden jetzt einige Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht dadurch erst einmal von ihr erfahren haben. Aber hast du den Eindruck, kommt man dagegen an oder ist das etwas, was, sag ich mal, wo wir jetzt im Jahr 2025 immer noch nicht weiter sind als im Jahr 1955?
Da gibt's natürlich viele Überlegungen, auch woran das immer wieder liegen kann. Also ich will auch ganz ehrlich sagen, ich weigere mich ein Stück weit, vielleicht auch, weil ich selbst ein Mann bin, zu glauben, dass das jetzt alleine an Chauvinismus liegt. Ich glaube, das wäre auch uns als Männern gegenüber unfair. Ich glaube aber auch, dass das häufig dennoch teilweise mit, zumindest teilweise, mit diesen klassischen Rollenvorstellungen zu tun hat, die sich sowohl Männer, aber auch Frauen durchaus gegenseitig zuschieben. Wo es dann eben sagt, ja gut, mindestens der Mann muss verdienen, aber wenn die Frau auch kann, klar darf sie auch. Verstehst du von der Denkensweise her? Erste Prio ist Mann und dann zumindest in Deutschland und Europa, wenn man sagen kann, okay, falls sie will oder falls er beim Mann nicht passt, dann sie auch. Sie kommt nicht als Erste an die Stelle in aller Regel. Gleichzeitig möchte ich auch anerkennen für Frauen, die jetzt keine Tradwives sind, siehe die Folge, hoffe ich, wenn ich sie finde beim Video-Editing. gleichzeitig will ich natürlich auch den Frauen das anrechnen, die einfach sagen, wisst ihr was, ich bin voll okay mit dem, was ich hier mache. Ich möchte Hausfrau und Mutter sein und alles. Sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben, dass nicht nur die Frauen was wert sind, die ständig was aus sich machen, wie man das so nennt. Ja. Aber ultimativ wissen wir, und darum dreht sich natürlich hauptsächlich deine Frage, was ist denn mit den Frauen, die halt was bewegen und machen wollen, wie halt so manche, aber auch nicht alle Männer auch im Leben machen können. Und das ist etwas, da glaube ich, ist der Gesellschaft einen großen Gefallen getan, wenn wir genau das eigentlich machen, was wir hier eigentlich tun, wenn wir das thematisieren, wenn wir darüber sprechen. Die Schwierigkeit, und das werden bestimmt viele mit mir teilen, ist, dass es manchmal nerven kann. Wenn wir nämlich ganz oft so hören, ja, die unterdrückte Frau und geht's vielleicht so schlecht oder der Feminismus nervt und so weiter. Okay, verstehe ich. Ja, wie alle Gruppen, die sich ein bisschen selbstgerecht fühlen, sehe ich ja auch von linker Seite sehr stark und sehr gut, dass das häufig dann den gegenteiligen Effekt einnimmt. Deswegen bin ich ja so ein Fan von der Mitte. Deswegen bin ich sozusagen auch ein Fan von unserem Podcast, der gerne mal die Mitte beleuchtet. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, eine gesellschaftliche Diskussion anzuregen, die nicht so selbstgefällig ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite durchaus diese Probleme auch anspricht, und ich glaube, das machen wir auch häufig, gerade so im Bereich Feminismus, dann schaffen wir es zumindest, das zu einer sinnvollen gesellschaftlichen Diskussion zu bringen. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, das vielleicht ein bisschen zu erweitern, mit den paar hundert Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern zusammen, dann haben wir zumindest unseren Teil dafür getan.
Ja, ich habe eine These. Ich habe eine These dazu. Du hast doch das letzte, vorletztes Mal bei Karl Popper den kritischen Rationalismus erzählt. Und das stimmte natürlich. Ja, also ihr kennt das. Also er hat das dann auch nochmal erzählt. Wir nähern uns der Wirklichkeit an durch schrittweises Verbessern von Theorien. In die Theorien werden immer besser. Und das ist ja eigentlich ein lineares Fortschrittsverständnis, wo man quasi sagt, da ist ein Ziel und dem nähern wir uns Schritt für Schritt ran. Es gibt aber noch ein anderes. Es gibt eigentlich noch zwei andere, aber lassen wir es mal bei dem einen. Sagt dir der Begriff Paradigmenwechsel etwas von Kuhn?
Nee.
Okay, dann habe ich da nämlich etwas. Und da, glaube ich, nämlich liegt auch die Antwort drin. Der Fossilismus ist nach meiner Auffassung ein Paradigma. Das heißt, es ist eine bestimmte Weltsicht, die eben tatsächlich sagt, die haben wir im Marxismus, die haben wir im Kapitalismus. Wir haben jährliches Wachstum, alles geht immer weiter. Und Männer müssen da mitlaufen, die müssen quasi vorne dabei sein, reich. Und wer eine echte Frau sein will, muss genau die gleichen Kriterien übernehmen. Obwohl es immer mehr Männer gibt und auch viele Frauen, die sagen, ist das überhaupt so? Ja, ist ewiges Wachstum überhaupt möglich auf einem endlichen Planeten? Und wie soll eigentlich eine Volkswirtschaft weiter wachsen, wenn die Bevölkerung schrumpft? Ja, das haben wir ja in Europa, in Deutschland, in Japan, in China. Also überall haben wir ja bereits schrumpfende Bevölkerungen. So, und ein solcher Paradigmenwechsel ist sehr, sehr schwer. Kuhn hat das eben wie folgt geschrieben, er hat gesagt, das stimmt doch gar nicht, dass wir einen linearen Fortschritt haben, sondern wir haben auch immer wieder Umbrüche. Mhm. In der Physik zum Beispiel von Newton zu Einstein. Die einsteinsche Relativitätstheorien und später die Quantenphysik sind nicht einfach sozusagen schrittweise Verbesserungen von Newton, sondern sind ein völlig neues Paradigma. Und hier in Tübingen hat das Hans Küng auf die Religionen übertragen und hat die Paradigmen in Religion untersucht, also die Reformation durch den Buchdruck. Ja. Die evangelischen Kirchen sind nicht einfach eine schrittweise Verbesserung von katholischen Kirchen, sondern da bricht was um. Ja. Und jeder Paradigmenwechsel trifft immer wieder auf Widerstand, vor allem von den Leuten, die privilegiert sind, die also im alten Paradigma, die hatten da Vorteile und dann sagen, warum soll sich denn das jetzt eigentlich ändern? Und da bin ich an der Stelle, bin ich bei aller Begeisterung für Popper, wir haben ihn ja gefeiert und ich liebe ihn, ich halte ihn für den wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, aber ich glaube eben, dass wir auch die Paradigmen berücksichtigen müssen und dass die Abkehr vom Fossilismus zur Nachhaltigkeit, zum Solarpunk, aber hier bei ihr ganz konkret Wangari Maathai zur Nachhaltigkeit, dass das ein Paradigmenwechsel ist. Sie war ihrer Zeit voraus. Mhm. Sie zeigt uns etwas, was in unserem Wirtschaftsmodell bisher verborgen ist, dass nämlich ein Wachstum nicht ewig sein kann, dass ich nicht Ressourcen wegreißen kann, sondern dass ich auf Nachhaltigkeit gucken muss, dass ich Bäume nicht einfach nur abholzen und verbrennen kann, sondern dass ich Bäume auch pflanzen muss. Und deswegen würde ich sagen, sind Sie auch Elinor Ostrom und auf ihre eigene Weise auch die EU-Kommissionspräsidentin mit dem Green Deal, sind quasi im Paradigmenwechsel schon einen Schritt weiter und treffen nicht zufällig auf erbitterte Widerstände von Fossilisten wie Donald Trump oder auch manchen Männern und Frauen in der deutschen Bundespolitik. Da gibt's ja durchaus auch in meiner Partei Leute, die das noch nicht im neuen Paradigma angekommen ist. CDU, ich bekenne mich schuldig, dass es bei uns natürlich auch noch Leute gibt, die immer noch das alte Paradigma erhalten wollen, aus deutschen Industriemuseum machen wollen, anstatt dass sie kapieren, dass das vorbei ist und dass wir in Wirklichkeit eine Energiewende brauchen, ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell, soziale und ökologische Marktwirtschaft und endlich das 21. Jahrhundert erreichen mit erneuerbaren Friedensenergien, statt immer so weiterzumachen.
Okay.
Was, deswegen finde ich, Ihr Werk ist sozusagen, ich finde es toll, dass du sie vorgeschlagen hast und hier mit reinbringst, weil sie hat uns was zu sagen, auch noch im 21. Jahrhundert, so wie Elinor Ostrom auch. Und wir müssen einfach nicht, weil ich jetzt behaupten würde, Frauen sind grundsätzlich die besseren Menschen, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass zum Paradigmenwechsel notwendig ist, dass diejenigen, die in einer privilegierten Position sind, sich selber hinterfragen. Und das sind eben derzeit noch vor allem Männer.
Ja, Paradigmenwechsel, interessant so vom deutschen Wort her, weil ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ja Englisch studiert. Als Paradigm Shift haben wir das dann natürlich auch gelernt. Dann macht es jetzt wieder Sinn. Aber du hast einen sehr schönen Punkt angebracht. Und zwar einen, den du ja und sicherlich andere auch in der einen oder anderen Form schon mal anders formuliert haben. Und den hat Wangari Maathai ja auch schon zu ihrer Zeit damals gesagt. Ein kurzes Zitat, ich fand das sehr schön, weil es hat mich an das erinnert, was du auch ständig sagst. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn wir unsere natürlichen Ressourcen zerstören, beginnen wir, um sie zu kämpfen. Frieden beginnt mit der Bewahrung unserer Umwelt. Das ist, trifft doch das genau wie die Faust aufs Auge eigentlich.
Ja? Ich würde sagen Mitwelt.
Ja, natürlich.
Weil es eben immer eine Wechselwirkung gibt. Ich habe vor kurzem tatsächlich entdeckt, dass 1994 der Begriff Mitwelt auch schon mal im CDU-Grundsatzprogramm war.
Wirklich?
Ja, damals hatte man ja...
auch in diesem Kontext? Ja, weil man kennt ja Mitwelt.
Man hat damals gesagt, soziale und ökologische Marktwirtschaft. Und ich bin eben, ich gehöre zu diesem ökologischen Flügel, der genau das sagt, der quasi... wie auch Klaus Töpfer, der erste Umweltminister, ja, der sagt, Leute, christlich heißt erstmal auch, dass man der Schöpfung dankbar ist. Wir haben vorher gescherzt, Wasser ist einfach großartig, es ist ein Geschenk und wir haben kein
Gottes Recht. Geschenk sozusagen.
Genau, wir haben kein Recht, mit Plastik und sonst noch was, mit atomarer Strahlung unsere Lebensgrundlagen zu vernichten. Wir müssen auch an zukünftige Generationen denken. Und es gibt eben kein ewiges, exponentielles oder lineares Wachstum, kann es nicht geben, sondern wir brauchen eine Marktwirtschaft, die zwar Freiheit gewährt, aber die sozialen und die ökologischen Folgen im Blick hat, wo dann zum Beispiel Recycling dazu gehört, Kreislaufwirtschaft dazu gehört, ein Verständnis von Nachhaltigkeit. Und nochmal, wir haben schrumpfende Bevölkerung. Wer will denn die ganzen Verbrennermotoren noch kaufen? Das bricht doch gerade schon überall zusammen, das alte Modell, dass wir sozusagen viel mehr produzieren, als das wir brauchen und wir verkaufen es in die ganze Welt. Die wollen es nicht mehr. Die stellen es selber her und im Zweifelsfall sind teilweise ja die Fahrzeuge inzwischen sogar besser. Wir wären also besser daran getan als Deutsche, wenn wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen würden, wie ja zum Beispiel auch Daniel Günther oder andere das auch fordern. Mhm. Also es ist ja durchaus auch in der Union sind immer noch ganz viele Leute dabei, die es begriffen haben und die nicht zurück wollen ins Industriemuseum. Also vielen Dank, du hast da die ganz tolle, also für mich auch eine tolle Spur aufgemacht. Und eine Sache, die uns beim Paradigmenwechsel helfen kann, ist ja das Spielen. Also das ist ja etwas, darüber hatten wir es ja auch schon öfter, dass auch Leute quasi Dinge sehen, die sie vorher nicht gesehen haben, wenn sie sich auf Brettspiele einlassen, auf Fantasy-Spiele einlassen, wenn sie quasi ihren inneren Horizont weiten. Und ich glaube, unsere nächste Folge wird damit zu tun haben.
Wir sehen uns ja das nächste Mal auf der Game Night live an der Uni Stuttgart. Ja, das ist etwas, wo wir uns wahrscheinlich nicht nur einmal dann beschäftigen werden, würde ich zumindest von ausgehen, weil wir das gar nicht können in der kurzen Zeit. Meine Lieblingslandkarte Europa 1444, so ein bisschen inspiriert durch Europa Universalis 4. Fünfter Teil kommt nächsten Monat raus, also da warte ich schon irre drauf, es waren 14 Jahre. Das ist halt ideal für Geschichtsnerds und da gibt es viel zu viel darüber zu erzählen, wie wahnsinnig interessant diese Zeit war, was da alles bevorstand und so weiter. Wir wollen sozusagen mal ganz rechts auf der Karte anfangen, quasi im Osten und dann mal schauen, also können es natürlich nicht versprechen, aber das wäre eine super interessante Idee und klasse, wenn es klappt, wenn wir uns mal versuchen, so von rechts nach links, so die ein oder andere Folge, muss ja auch nicht jede sein, uns mal geschichtlich durchzukämpfen. Ja, angefangen vielleicht von dem, was ich mal so das Erbe der Mongolen nennen möchte, bis hin zu den Mamelucken, falls das noch einigen ein Begriff ist, die auch später dann von den Osmanen sozusagen unterworfen wurden, aber eine der wenigen waren, die effektiven Widerstand leisten konnten. Und damit kommen wir wieder zur Karte, was sie da eigentlich hinterlassen haben auf dem Weg dorthin. So ein bisschen Erklärung, ein bisschen reinschauen.
Ihr seht mich strahlen, weil ich habe mir das gewünscht. Ja, also ich habe diese Karte, Inan hat mir eine auch davon ausgedruckt, weil ich sie so geliebt habe oder ausdrucken lassen. Die Karte 1444, die ist genial. Ich habe sie jetzt auch zum Tag der Deutschen Einheit zum ersten Mal in einer politischen Rede eingesetzt. Also ich habe sie durch die Reihen gehen lassen und die Leute in Waiblingen quasi auch einfach mal zum Beispiel mal gucken lassen, wo ist denn Waiblingen?
So groß.
Ja, die ist so groß und Deutschland gibt's eben da noch nicht. Also zum Tag der Deutschen Einheit hatte mich die Junge Union gebeten, ich soll sprechen über Judentum und deutsche Einheit. Und ich habe mir gedacht, ja, guck mal, 1444, da war halt noch kein Deutschland, ja, da, sondern das ist ein völliger Flickenteppich.
Und das recht keine Einheit.
Und es kam super an. Also Kartenliebe ist ein nächstes großes Thema. Und aber es ist genau, was du sagst, ganz im Osten. Also einmal, das Papier ist schon da. Also Papier beginnt bereits Europa umzuwerfen. Bald kommt der Buchdruck, aber was natürlich eine Riesengeschichte ist, die Mongolen sind gekommen, sie haben Bagdad zerstört, sie haben Moskau und Kiew zerstört, sie kamen bis vor Wien und hatten ja, da hatte man ja nur das Glück, dass der Oberkhan gestorben ist und deswegen sich die Truppen zurückgezogen haben, genau. Und aber eine der ganz wenigen Militärmächte, die wirklich die Mongolen stoppen konnten, waren die Mamelucken, die damals auch das heutige Israel beherrscht haben, Libanon, beherrscht haben.
Die ganze Levante eigentlich.
So ja, bis also
über Ägypten.
Und ganz spannendes Volk, also ehemalige Sklaven, die eine Kriegerkaste. Aber, und deswegen habe ich den ihnen gefragt, sie haben dann wohl gepatzt in der Wirtschaftspolitik. Also sie hatten riesige Probleme mit der Währung, Gold, Silber, Kupfermünzen. Und da haben wir also das Beispiel von einem Reich, das quasi militärisch die gefährlichste Macht der damaligen Zeit zurückgeschlagen hat, aber dann in der Wirtschaftspolitik in Turbulenzen geraten ist. Und wann haben wir schon mal einen BWL-Professor, den wir zu Kartenliebe, Gold, Kupfer und Silbermünzen fragen können?
Und zur mamelukischen Volkswirtschaft.
Und zur mamelukischen Volkswirtschaft. Also da wird der Härtetest für ihn. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Und wenn das Spaß macht, lass uns diese Karte in den nächsten Folgen erkunden. Also die gibt's auch zum Download.
Link hier.
Genau, Link hier. Anfang November kommt Europa Universalis 5, das neue Computerspiel raus. Wird innen dann auch wieder eintauchen. Ich freue mich auch schon riesig. Aber quasi zu verstehen, dass die Welt, da sind wir wieder bei Mitwelt, weißt du, dass wir nicht nur in die Zukunft gehen, sondern dass wir auch immer miteinander interagieren. Das Ost, West, Süd, Nord. Ich habe den jungen Leuten in Waiblingen gesagt, und ich sage es auch hier, wenn du nicht in der Woche eine halbe Stunde verliebt Karten anschaust, dann wirst du nie gut sein in der Politik. Karten sind einfach wahnsinnig wichtig, historische Karten, zeitgenössische Karten, um die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Regionen, zwischen Bergen, Flüssen, hatten wir ja auch schon eine Folge, zwischen Volkswirtschaften, Exporteuren, Importeuren und so weiter zu verstehen, militärische Züge. Und da können wir bei den Mameluken und den Mongolen echt viel entdecken. Ich freue mich riesig drauf.
Das sollte man nämlich auch nochmal erwähnt haben, weil wenn man Nachhaltigkeit denkt, ist es immer nur so irgendwie, ja, irgendwie Pflanzen und Menschen schützen. Nee, da steckt nämlich genau das drin. Zur Nachhaltigkeit gehört diese inter- und intragenerationale Gerechtigkeit, dass es dir und den anderen auf der Welt gut geht. Aber auch den danach.
Auch wenn wir bei der Game Night sind, werden wir aber wieder so beginnen wie auch hier bei dir im Studio, nämlich hallo Herr Professor und danke für Wangari Maathai.
Sehr gerne.